eine Begegnung am Gang, in der Sie sagen, Frau Müller vom Schuhhaus Müller, schön, dass Sie da sind. Das dauert 10 Sekunden und das kann man ganz oft machen, das braucht nicht viel Zeit, aber Frau Müller weiß, ah, hier bin ich richtig, die kennt mich, klar, klar, ich bin Frau Müller vom Schuhhaus Müller.
Guten Tag, guten Abend oder wann auch immer du gerade diese Folge hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane.
Und ich bin Jan.
Musstest du nachdenken, wer du bist?
Ich habe überlegt, ob ich meinen ganzen Namen sage oder nicht.
Hallo Jan, schön, dass wir wieder miteinander
eine Folge aufnehmen. Ja, ich freue mich auch total.
Es ist kaum zu glauben. Wir haben heute Folge 9 und damit, ich sage die ganze Zeit wahrscheinlich die letzte Folge, weil wer weiß, was noch kommt, aber ich glaube, wahrscheinlich ist es tatsächlich die letzte Folge in dieser Staffel.
Das glaube ich auf jeden Fall, ja.
Genau, es ist, die Zeit vergeht so schnell. Und in dieser zweiten Staffel, wie ihr wisst, bewegen wir uns da ja so entlang einer Lebenslinie und haben mit der Geburt des Menschen, mit der Frühförderung quasi angefangen.
Genau.
Und ja, ich muss dich heute traurig fragen, Jan.
Ja.
Wo sind wir denn heute?
Heute sind wir am Ende sozusagen angekommen. Ich weiß nicht, ob man es so formulieren will jetzt an der Stelle, aber es ist zumindest der letzte Teil dieser Lebenslinie. Und zwar bei dem Thema Heilpädagogik in der Altenhilfe. Und dazu haben wir uns einen ganz tollen Gast eingeladen, eine Gästin. Und zwar die Sandra Kapinski. Schön, dass du da bist.
Danke, freue mich auch.
Ja, Sandra, bevor wir richtig inhaltlich einsteigen, würde ich dir gerne eine Frage stellen, die viel mit dem Thema zu tun hat, aber um einfach so ein bisschen Gespür für dich auch als Person zu bekommen. Inwiefern oder wo spürst du deine heilpädagogische Haltung in deiner Arbeit? Du ganz persönlich, du Sandra. Du sollst noch nicht so viel über das, was du tust, erzählen, aber so, genau.
Also vielleicht muss ich einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ich komme ja aus der Altenhilfe, also als Pflegekraft, und habe dann, als ich fertig war mit meinem Studium, gleich begonnen, habe ich überlegt, was soll ich machen? Jetzt bin ich Heilpädagogin, jetzt geht's los. Und war jetzt so das Naheliegendste, ach, dann gehe ich wieder zurück in die Altenhilfe. Und wo ich es da dann das erste Mal also eigentlich so deutlich gespürt habe, ist, dass ich habe in der Tagespflege, also für heiminterne Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz gearbeitet, und vor mir waren andere Leute, die haben dann aufgehört, und dann bin ich gekommen und die ganze Wand war tapeziert mit, es war Herbst, mit bunten Bastelarbeiten.
Mhm.
Also wie ein bisschen wie im Kindergarten. Mhm. Es waren Erzieher angestellt vorher, weil das hat es früher gar nicht so gegeben, so im 2000. Mhm. Und ich habe da mal angefangen, die Leute sind gekommen, und ich habe das gar nicht so richtig zusammengekriegt. Also ich habe die Leute, die da sitzen, die Seniorinnen und Senioren mit Demenz, gar nicht so richtig mit diesen Bastelarbeiten zusammengekriegt.
Mhm.
So. Und habe mir dann eben als Heilpädagogin gedacht, wer sitzt denn da vor mir? Also was sind denn das für Menschen? Was haben die für Bedürfnisse? Was haben die auch für Ressourcen? Und ich glaube, das ist so der ganz besondere Blick, den gerade diese Menschen brauchen. Und ich war da 2 Jahre, und das war eine tolle Arbeit. Und es hat sich so toll entwickelt, dass das auch fortgeführt wurde, sozusagen in meinem Sinn, als ich gegangen bin. Und es wurden dann Angehörige mit einbezogen, und wir haben Lieder gesungen. Die Damen haben mir Rezepte erzählt, einfach aus ihrem Leben, aus ihrer Erfahrung. Und das war wirklich so ein Aha-Effekt für mich, weil ich gesehen habe, wie die Leute aufblühen und die Angehörigen, die ja oft sehr hilflos sind. Was macht man mit meinem Menschen, also mit dem Menschen, der so viel verliert an Erinnerung? Wie rede ich denn mit dem? Was mache ich denn dann nur mit ihm? Weil das ist nicht mehr die Mama, die mir Ratschläge gibt, sondern die braucht mich jetzt.
Ja, ja, ja.
Genau.
Schön, schön. Vor allem, weil du auch so den Vergleich hast Du hast ja vorher schon Altenpflege gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann hast du die Heilpädagogik-Ausbildung gemacht und dann als frisch gebackene Heilpädagogin nochmal zurück, also zurück, ja, in die Altenhilfe, aber eben mit diesem neuen heilpädagogischen Blick. Und das ist echt, ja, ein schöner Moment, den du da beschreibst, wie sich da das gleich spürbar gemacht hat.
Ja, total das schöne Bild. Da sprichst du natürlich jetzt den Pädagogen in mir an. Also wenn ich das so höre, auch gerade diese Idee, wir malen ein bisschen mit denen, als wären das Kinder, ist ja auch so ein Stück weit dann auch sehr diskriminierend, ne? Also wenn man da ein ähnliches, also da, vielleicht können wir da gleich noch drüber sprechen. Wir machen immer am Anfang, um so ein bisschen ins Gespräch reinzukommen, einen Elevator-Pitch. Und bei dem hast du 90 Sekunden Zeit, um auf eine Frage zu antworten. Ich stoppe die Zeit. Was ist denn der Unterschied zwischen Altenhilfe und Altenpflege? Vielleicht für die, die sich das nicht so gut vorstellen können, wie mich wahrscheinlich.
Okay, also eigentlich gibt es gar nicht so einen großen Unterschied. Man muss sagen, in Deutschland ist das einzige Land, wo es Altenpflege gibt. Es gibt ja Krankenpflege ganz normal und Deutschland hat so in den 70er bis 80er Jahren sich überlegt, wir brauchen eine spezielle Ausbildung für die Leute, die Krankenpfleger, die in der Altenpflege arbeiten. Also die brauchen andere Kompetenzen. Das ist Altenpflege. Das hat es gegeben bis 2000, dann kam ja, das neue Pflegegesetz und es wurde wieder alles geändert. Im Moment gibt es die Generalistik, also eigentlich gibt es nicht mehr so richtig Altenpflege, sondern das ist jetzt alles Generalistik. Altenhilfe ist ein bisschen breiter gefasst und ja, betrifft auch zum Beispiel Quartiersarbeit, also was können wir tun, um Menschen, die älter sind, gut begleiten zu können. Wie können wir ihnen ja das Leben erleichtern? Ist vielleicht ein bisschen blöd, aber wie können wir auch pädagogisch wirksam werden? Also es gibt ja Geragogik, also das Lehren oder das Lernen im Alter. Also wie können wir sie da begleiten? Nicht nur pflegerisch, also medizinisch, sondern eben auch ganzheitlich, vielleicht kann man es so sagen. Habe
Super.
ich nicht auf die Uhr geschaut.
Ich habe auf die Uhr geguckt, wir sind bei 82 Sekunden, also perfekt vom Timing her. Die
Okay.
Leute machen das mittlerweile so gut.
Das kommt fast, also es kommt nur noch selten zum wirklich Piepen des Timers, ne?
Ja,
Ja.
genau.
Okay, ah, spannend, aber da habe ich auch schon Neues gelernt.
Ich hätte noch eine Frage, weil das, was mich wirklich interessiert, ist eine Sache, die mir ganz häufig auch passiert, dass Menschen im Kontext von Heilpädagogik, Behindertenpädagogik sagen, hier, das ist der Bernd, der ist 40, aber kognitiv auf dem Niveau von einem Dreijährigen. Und das ist ja natürlich Quatsch, ne? Also weil man sagt das immer so, aber natürlich hat diese Person viel, viel mehr Erfahrung, viel, viel mehr erlebt in ihren 40 Jahren und ist nicht auf dem Niveau einer dreijährigen Person. Und dann versucht man immer, gerade auch im Studium und in der Ausbildung mit den Leuten so zu arbeiten, dass sie verstehen, dass das auch eine Form halt eben von Ableismus ist oder dass man darüber vor allen Dingen auch sich entfernt von der Person eigentlich. Und ich habe gerade bei dir so ein bisschen rausgehört, dass es in dem, was du jetzt da beschrieben hast, auch ganz viel darum geht, zu gucken, was haben die Personen erlebt. Also wir sitzen hier nicht mit dreijährigen Kindern zusammen, sondern wir sitzen hier mit 70, 80-jährigen Personen zusammen, die eine lange Geschichte haben und die wollen eben Teile ihrer Geschichte auch mit in diese Arbeit mit reinbringen. Also wie zum Beispiel Rezepte austauschen oder Lieder singen, die sie kennen, etc. Welche Rolle spielt das bei euch in der Arbeit?
Also, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen bei uns in der Arbeit, weil im Moment bin ich ja Lehrerin für Pflegeberufe, das heißt, ich arbeite gar nicht so ganz direkt mit Menschen mit Demenz. Ich habe jetzt heute Morgen, immer Montagmorgen, mache ich eine Gruppe mit Menschen mit Demenz, also eine Max-Gruppe, das ist so eine therapeutische Methode. Und da kann ich ganz, ganz viel erzählen von, also von dieser Gruppe zum Beispiel oder von verschiedenen Wohngemeinschaften, wo ich früher gearbeitet habe. Also A ist Biografie unser wichtigstes Werkzeug. Um den Menschen zu erkennen, zu verstehen, muss ich wissen, wo er herkommt und was ihn ausmacht. Das Problem bei Menschen mit Demenz ist ja, die können nicht sagen, ich bin gerade, mir tut es vielleicht da weh oder ich müsste auf Toilette oder ich mache mir gerade wahnsinnige Sorgen um mein Haus. Manchmal können sie es nicht mehr sagen oder sie sagen es anders. Mhm. Also es geht immer ganz viel um Kommunikation und ich brauche Biografie, um sie zu verstehen. Was sie ausmacht, das ist das eine. Und natürlich muss ich auch ihre Lebensgeschichte kennen, um zu verstehen, warum so besondere herausfordernde, nennt man das gern, herausforderndes Verhalten zeigen. Also ein erwachsener Mensch, der gelernt hat, man macht nicht in die Hose, wird sich anders verhalten als ein dreijähriges Kind, das vielleicht da, naja, okay, das ist vielleicht, hat die Mama schon mal geschimpft, aber naja. Aber ein 70-jähriger, 80-jähriger Mensch mit Demenz, der schämt sich. Und der wird alles tun, um dass das niemand merkt. Und das, der zeigt anderes Verhalten oder das zu verstehen, da brauche ich einfach ja, ganz eine andere Herangehensweise oder zu gucken, okay, die läuft wieder dreimal um den Tisch. Vielleicht könnte es sein, und ich würde sie auch nicht so ansprechen wie ein Kind. Musst du mal Pipi? Ja. Also, sondern ich würde es halt, also man arbeitet ja viel mit, ja, man, Tipps, Tricks ist, finde ich, so ein bisschen, das hört sich so ein bisschen komisch an, aber ja, dass sie ihr Gesicht bewahren können. Also das ist ganz wichtig. Also die schämt sich trotzdem natürlich. Also das will die niemanden zeigen, die oder der, ist ja egal. Und das versuche ich halt zu bewahren, zu erkennen, welches Bedürfnis ist da gerade, was kann das sein, es kann auch ganz was anderes sein.
Das erinnert mich an was.
Faden verloren?
Nee, hast du nicht. Es ist wunderbar, es ist wirklich wunderbar. Ja. Weil es gleich so berührt, es ist so nachvollziehbar, weil wir sind alles Erwachsene und das Thema Altern betrifft uns alle direkt oder eben Angehörige von uns und deswegen glaube ich, haben wir da alle direkt emotionale Bezüge dazu und ich höre auch raus, so diese Haltung des Respekts ist da total wichtig. Und ich musste auch an meine Zeit denken, wo du das beschrieben hast mit dem Basteln und so weiter. Ich habe in meinem Studium auch in der Gerontopsychiatrie ein Praktikum gemacht und kam da erstmal als junge, angehende Heilpädagogin und dachte auch, ich mache dann so schöne Angebote mit Sinneserfahrung und Beschäftigung und so weiter. Und habe das im ersten halben Jahr mit einer Dame gemacht. Das war ganz witzig. Sie war Franzosin und hatte eine Doppeldiagnose, Demenz und Schizophrenie. Das war auch super spannend, weil diesen Orientierungsverlust, den sie hatte, oder wenn sie gesagt hat, mein Sohn, der kommt gleich oder ich muss zu ihm, dann wusste ich nicht, ist das ein Symptom der Demenz oder ist das ein Symptom der Schizophrenie? Das war irgendwie etwas, womit ich als sehr junge und unerfahrene Fachkraft irgendwie konnte ich nicht auseinanderhalten, würde ich wahrscheinlich heute auch nicht so direkt. Auf jeden Fall habe ich mit der versucht, so Beschäftigungssachen zu machen und habe beispielsweise einen Adventskranz mal basteln wollen und dachte, ah ja, Zimtstangen und was zum Anfassen, was Haptisches, was zum Riechen und so. Und die konnte gar nichts damit anfangen. Und ich habe vorher eben keine Biografiearbeit gemacht, denn hätte ich das vorher gemacht, hätte ich erfahren, dass sie in Frankreich sozialisiert ist und es in Frankreich, in der Region, wo sie war zumindest, der Adventskranz überhaupt nicht üblich war oder ist. Ja. Und ich da voll in ein Fettnäpfchen reingegangen bin und dachte, ich mache Biografiearbeit. Ich habe gedacht, wird sie bestimmt an eine schöne Zeit erinnern. Das war die Vorweihnachtszeit und so. Das ist das eine, und sorry, dass ich jetzt ins Erzählen komme, weil das hat so das ausgelöst. Das zweite war eine Dame, da wusste ich, dass Basteln und Malen und Singen, das macht sie alles nicht mit. Und dann war ich total herausgefordert, was mache ich mit ihr? Diese klassische pädagogische Beschäftigung, wo ich viele Ideen habe, das geht nicht. Also bin ich hingegangen mit einem Notizblock und einem Stift und habe ihr zugehört. Und sie hat aus ihrem Leben erzählt und sie hat mir Lebensweisheiten gegeben und worauf ich achten soll und was ich, welchen Fehler sie in ihrem Leben, was sie anders machen würde, wenn, und worauf sie besonders stolz ist. Und sie hat sich dann ihren Sessel so hin, total königlich hingesetzt, hat sich total auf diese Stunde gefreut. Und ich saß so als junges Mädchen und habe ihr alles von den Lippen abgelesen. Und das war geil für uns beide.
Ja, und ein tolles Geschenk für euch beide.
Ja, total.
Ja.
Aber das erstmal zu verwerfen, diese Konzepte, mit denen man da kommt, ich mache jetzt heilpädagogische Beschäftigung, was bedeutet das denn? Und da irgendwie diese Ideen zu verlassen und sich wirklich einzulassen, wen habe ich da mir gegenüber? Mhm. Ich glaube, das ist auch Kern der Heilpädagogik letztendlich.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Mhm. Und dieses Erleben, das habe ich ganz, ganz oft gehabt. Also dieses... Das ist ja auch, also gerade was du erzählt hast, eine wahrhafte Begegnung. Und das ist ein Geschenk. Also das, ja, es tut mir fast leid, dass Menschen sowas, so ein Geschenk nicht haben dürfen. Weil das ist wirklich, ich gehe da immer glücklich aus der Arbeit. Auch wenn es stressig ist, natürlich, also klar. Aber trotzdem sind es diese kleinen Momente, die mich da erhalten.
Also viel auch Beziehungen und also die Kernkompetenzen sind tatsächlich sehr ähnlich, ne? Also da sind schon wie immer, wenn man irgendwas mit Menschen macht. Ich bringe mal den Podcast-Titel hier mit runter an der Stelle. Aber kommen wir mal vielleicht zu den gerade auch den Sachen, die schwierig machen. Also weil gerade dieses, ich höre das immer wieder auch aus dem Kontext der Behindertenhilfe, dass da gesagt wird, wir würden eigentlich gerne viel über Beziehung machen, aber wir haben zum Beispiel nie die Zeit, wir müssen ganz viel dokumentieren, es wird immer weniger. Mhm. Und in der Pflege ist das ja auch was ganz viel so berichtet wird, dass da eigentlich immer mehr, also dass ganz häufig Zeit fehlt. Wie stehst du dazu, wie siehst du das?
Also ich plädiere sehr für ein bisschen... Wie sagt man, Offenheit vielleicht oder sich einlassen. Also wie du dir schon gesagt hast, wir geben nicht so viel vor. Also es gibt ja das, jeder, der in der Pflege arbeitet, kennt das, also gerade in der Altenpflege, um 9 Uhr müssen alle gewaschen sein. Da ist Frühstück und wenn das Geschirr nicht in der Küche ist, dann kann der Koch nicht arbeiten. Und also es sind Strukturen, die von außen gegeben werden. Und am Dienstag ist Waschtag für Herrn Müller und Herrn Meier. Also das macht's sehr schwierig und das macht Stress. Wenn man da ein bisschen offener damit umgehen kann, also da braucht es viele einzelne Punkte, die da zusammenspielen, dann hat man die Zeit. Erstens. Zweitens ist es nicht viel Zeit. Also was ich mache oder was ich auch den Leuten lerne, die ich schulen darf, ist eine Begegnung am Gang, in der sie sagen, Frau Müller vom Schuhhaus Müller, schön, dass Sie da sind. Mhm. Das dauert 10 Sekunden und das kann man ganz oft machen. Das braucht nicht viel Zeit, aber Frau Müller weiß, ah, hier bin ich richtig. Die kennt mich, klar, ich bin Frau Müller vom Schuhhaus Müller. Also, und die wird mit einer guten und einem positiven Gefühl jetzt erst einmal zur nächsten Station gehen. Kurz der Gedächtnis ist weg, aber sie hat erst einmal, okay, gut, alles gut. Muss nicht weglaufen, muss hier nicht... was weiß ich, den Schrank ausräumen oder so, sondern alles safe. Da braucht es nicht so viel Zeit.
Das ist sehr ermutigend zu hören, dass es eigentlich gar nicht so viel Zeit braucht, um Beziehung, um so ein kurzer Moment von ich sehe dich oder ich sehe sie, ich nehme wahr, dass du es bist und genau, und zeig das auch. Das passt auch gut zu diesem, was du gerade beschrieben hast, diese Strukturen und so, dieses Thema, auch die Geldfrage und unser Stichwort ist so die Kommerzialisierung des Sozialen. Inwiefern nimmst du das wahr? Gibt es da eine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, die du wahrgenommen hast?
Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Ich glaube, ich verstehe es noch nicht so ganz.
Die Kommerzialisierung des Sozialen, Jan, vielleicht, das haben wir ja schon mal auch gehabt aus einer anderen Folge.
Da geht es vor allen Dingen darum, dass viele Träger und Einrichtungen halt wie Unternehmen auch geführt werden und entsprechend auch bestimmte Dynamiken, Tendenzen und auch Zwänge entstehen, die vielleicht sonst so nicht entstehen würden. Das mag für... manche Unternehmen noch kompensierbar sein, aber gerade im sozialen Bereich, wenn auch andere Sachen dann im Vordergrund eigentlich stehen sollten, kommt das manchmal dann zu, nicht manchmal, sondern sehr häufig zu immensen Problemen. Also wenn zum Beispiel für das, was wir jetzt hier gerade beschreiben, wenn das keinen Wert mehr hat, ne? Weil man das nicht irgendwo in einen Hilfeplan oder in irgendwo dokumentieren kann oder so und darüber nicht die Qualität der Arbeit verdeutlichen kann, weil dieses Beziehungsarbeit oder Anerkennung oder solche Sachen halt irgendwie keinen Wert mehr hat in dieser Struktur oder aus dieser
Okay,
Perspektive.
ja. Also wenn es ganz viel auch darum geht, dass die Zahlen am Ende des Tages oder am Ende des
Genau.
Jahres stimmen. Ja.
Gut, verstanden. Also das ist jetzt, wenn man von Altenhilfe spricht oder Altenpflege, ist das sowieso sozusagen nochmal ein anderer Blick, weil Altenpflege ist, geht es vor allem um Pflege. Und dass man Beziehung oder soziale Betreuung zahlt, ist ja jetzt eher noch neu. Also wenn man jetzt aus der Behindertenhilfe kommt, dann geht es viel um Begleitung und Teilhabe und schon viel länger. Also dass man ältere Menschen in Pflegeheimen, dass die vielleicht noch was anderes brauchen als Pflege, ist ja jetzt eher neu. Also, oder neu, aber nicht ganz selbstverständlich. Das hat sich auch durch die Pflegestärkungsgesetze ist das ja auch nochmal verankert worden, dass auch Betreuung bezahlt wird. Also von dem her ist es jetzt, ja, also eigentlich wird es besser, würde ich jetzt sagen, in der Altenhilfe, vor allem in der Begleitung von Menschen mit Demenz, wo jetzt immer mehr klar wird, dass ganz andere Bedürfnisse befriedigt werden müssen, um überhaupt die Arbeit leisten zu können. Weil jemand, der 10-mal am Tag das Gebäude verlässt, das ist schwierig, dann die Pflege zu machen. Und also es gibt einen neuen Experten, oder neu ist er gar nicht mehr, also so ein paar Jahre alt, Expertenstandard Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz, der das auch nochmal formuliert. Also Beziehung vor Pflege, aber das ist seit 3 Jahren, glaube ich jetzt mal. Und vorher ging es nur um Pflege. Also ich überzogen Satz, aber trocken. Und natürlich war das was Kommerzielles auch. Also hat es dann sehr strikten Plan gegeben, ja.
Ja, diese Beziehung vor Pflege, das geht natürlich bei mir runter wie Öl, aber
Mir auch.
das finde ich einen sehr schönen Satz. Also vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Was bedeutet das Beziehung vor Pflege?
Und vielleicht kannst du das auch einbetten. Du unterrichtest ja auch Pflegepädagogik, richtig? Sind es
Genau.
also sind es dann Studierende der von Pflegepädagogik oder sind da auch Heilpädagoginnen dabei? Oder wen unterrichtest du oder
Das sind
Pflegekräfte?
generalistisch ausgebildete Pflegekräfte,
Ah ja,
Krankenpfleger.
okay.
Und ich unterrichte interessanterweise Heilpädagogik da. Also das steht zwar nicht so im Lehrplan, aber
Cool.
es geht, also im Lehrplan steht Pflege unter besonderen Herausforderungen, glaube ich, so ist formuliert. Das heißt, es ist relativ offen und das habe jetzt ich einfach mal
Hast du
zum Anlass
ausgefüllt?
genommen und habe gesagt, Heilpädagogik wird sicherlich hier nicht schaden. Deshalb habe ich da
Okay.
eben auch Heilpädagogik unterrichtet.
Okay, ach, spannend. Weshalb ich frage, vielleicht, genau, kannst du das verknüpfen mit, was erzählst du deinen Auszubildenden? Wie erläuterst du dieses, was bedeutet das Beziehung vor Pflege?
Am besten an einem Beispiel. Ich komme in der Früh rein, Herr Müller steht auf dem Plan zum Duschen, Dienstag, und Herr Müller läuft hin und her in seinem Zimmer und sagt, keine Ahnung, es brisiert, es brisiert, es brisiert. Also auf Bayerisch, es drängt.
Ja.
Und ich könnte
Danke.
jetzt wahrscheinlich. Ich könnte jetzt wahrscheinlich mit ein bisschen Druck ihn ins Badezimmer bugsieren, weil es ein kleines Männchen, so viel Kraft hat er nicht, und könnte ihn duschen. Aber was rauskommt, ist vielleicht ein sauberer Herr Müller, der aber dann genauso weitermacht und sich gleich den Kaffee drüber schüttet, weil er einfach so aufgeregt ist oder das Haus verlässt, weil er so aufgeregt ist. Und das hat
Ja.
jetzt nichts an seinem Zustand geändert. Heißt, Beziehung vor Pflege, das mache ich nicht. Ich gehe rein und sage, Herr Müller, es brisiert. Was ist passiert? Also ich schaue mich, dass ich auf seiner Ebene bin und erst einmal schaue, okay, was ist hier los? Was kann es sein? Vielleicht muss er dringend auf Toilette und zwar schon ganz lange, aber er weiß gerade nicht, wo Toilette ist, dann vielleicht. Dann würden wir das machen und er macht einen Toilettengang und wir können entspannt duschen. Vielleicht geht's aber ganz um was anderes. Er hat was Schlimmes geträumt, irgendwie, es war Lärm am Gang und er hat vielleicht Kriegserfahrung und denkt jetzt, es kommen die Russen oder, also, oder es droht Gefahr. Dann würde ich versuchen, ihn zu beruhigen und mich mit ihm hinsetzen und ihn halt nicht duschen, sondern das Nötigste waschen.
Also das nicht übergehen, was so sichtbar ist, sondern damit arbeiten.
Den Faden aufnehmen, ne? Den Dialog aufnehmen. Ne? Das
Der ist verloren und verzweifelt offensichtlich.
Ja. Ich weiß nicht, ob das an der Stelle passt, aber das ist was mir die ganze Zeit schon, seit ich weiß, wir nehmen diese Folge auf, irgendwie als Frage im Kopf rumschwirrt. Und zwar gibt es in diesem Kontext der Forschung zu sozialer Isolation und Loneliness, also Einsamkeit, wirklich ganz viel Material oder Befunde, die zeigen, dass die gerade Personen, die sich einsam fühlen oder alleine fühlen, auch viel, viel früher versterben. Also die Sterblichkeitsrate enorm hoch geht und auch andere, also das Risiko von Alzheimer 50% steigt und so weiter. Das sind ja alles so Argumente, die man auch nutzen kann, um zu sagen, wir brauchen also Beziehungen vor Pflege. Ne? Das ist jetzt nichts, es ist wichtiger, oder? Ist das, also das wäre meine Frage.
Ja, also du sagst, es gibt ja diesen den Lancet-Artikel, wo genau das drinsteht, dass Einsamkeit eben Demenz erhöht. Wobei man, glaube ich, bei Einsamkeit gar nicht so an Pflegeheime denkt. Man denkt bei einsamen Menschen eher an Menschen zu Hause. Und das ist ja ein Riesenproblem. Also da, ich arbeite ja bei der Alzheimer-Gesellschaft und wenn die bei uns anrufen, dann ist da schon ein jahrelanger Vorlauf. Also dann sind die schon jahrelang einsam und allein zu Hause, weil ich will nicht, dass jemand merkt, dass ich nicht mehr alle, also dass ich Dinge vergesse. Ja. Das heißt, das merken wir gar nicht. Also es gibt ja ganz hundertprozentig eine sehr hohe Dunkelziffer von einsamen, dementen Menschen oder einsamen Menschen, die überhaupt nicht erfasst sind. Und ich denke, das ist ein riesen Problem, wo es aber woanders ansetzt. Also eher eben in der Quartiersarbeit. Wenn es nämlich im Quartier, im Stadtviertel einen Punkt gibt, also einen gut erreichbaren Punkt, wo man hingehen kann, einfach mal gucken, muss man ja niemandem sagen, kann man ja mal vorbei, vielleicht gibt's Mittagessen, und man die erfasst, oder der Nachbar sagt, den Herr Meier, den habe ich jetzt schon 2 Jahre nicht mehr gesehen. Also, ich denke, da müsste man ansetzen, weil wenn die im Pflegeheim sind, also, dann ist ja schon ein Riesenvorlauf.
Und im Pflegeheim zu sein, heißt ja noch nicht, dass man das deswegen nicht einsam sein kann.
Ja, klar, ja. Natürlich. Wobei es dann, also es gibt natürlich auch Grenzen. Also ich bin kein Freund von Zwangsbespaßung. Man kann auch und darf und muss vielleicht sogar im Alter, das ist ja auch die Zeit des Reflektierens und des Zurückziehen, man bereitet sich aufs Ende vor und das macht jeder auf seine eigene individuelle Art. Mhm. Und es kann auch sein, dass man viel nachdenkt und das alleine.
Ja, und man kann auch, wenn das gerade nicht passt, auch zwischen ganz vielen Leuten ganz einsam sein, wenn man da auf irgendwie alle singen und klatschen und man fühlt sich überhaupt nicht danach und ist dann genauso einsam oder fühlt sich eben auch einsam, ne? Ja, jetzt die ganz große Frage, was könnte man denn dagegen tun? Also du hast auch gerade diesen Vorlauf schon angesprochen oder auch diese Biografien. Also wir sind jetzt ein bisschen denen das Feld Altenhilfe, aber mich würde das interessieren, was du dazu denkst.
Ich denke, ich habe das ja Quartiersarbeit angesprochen. Ich habe selber mal ein Quartierszentrum geleitet für ein Jahr und das muss sich etablieren. Also sowohl in großen Städten und es kommt ja, also in München gibt es Altenservicezentren in jedem Stadtviertel. Hier in Regensburg, wo ich wohne, kommt schön langsam, aber das sollte sich entwickeln und ganz wichtig auch in den Dörfern. Ich wohne jetzt in einem kleinen Dorf und also die können nirgendwo hin. Also die sitzen halt dann in ihrem Haus, vielleicht alleine, der Mann ist verstorben, die Frau ist verstorben und leben da vor sich hin. Also es muss an Anlaufstelle geben in jedem Ort, in jedem Stadtteil. Und es muss eine Kraft geben, die da wirklich auch dafür bezahlen wird, dazu arbeiten. Das kann nicht ehrenamtlich gestellt werden.
Ja, ja. Bist du auch dafür, dass das auch aufsuchend gestaltet werden kann, dass ich nicht darauf warte, dass der Herr Meier ins Altenservicezentrum kommt und sagt, hier, ich habe den und den Bedarf, sondern dass ich an die Tür klopfe und sage, Herr Meier, brauchen Sie was?
Ja, also ich bin großer Freund von aufsuchender Hilfe. Das machen wir jetzt auch von der Alzheimer-Gesellschaft und das hat sich sehr bewährt, weil es nochmal was anderes ist, zu Hause zu leben. Die Frage ist, wie man in Kontakt kommt. Und wie gesagt, also das Ende darf und soll auch individuell sein. Es darf auch jemand sagen, mag jetzt nicht. Aber die Zahl an Menschen mit Depressionen im Alter ist riesig. Und das ist kein selbstgewähltes, also das ist nichts Schönes. Und man müsste einfach, also es gibt, wenn ich mich nicht erinnere, in Norwegen sowas, dass man mit 65 Jahren kommt einfach mal jemand vorbei und sagt, hallo, wie geht's Ihnen, kann ich Sie irgendwie unterstützen? Und nur einmal. Und aber da kann man ja, könnte man, das wäre eine Idee, einfach mal schauen, ist es nötig oder geht es dem, passt es, dann braucht man nie wiederkommen. Aber so würden auf jeden Fall, würde man die sehen, die vielleicht wirklich Hilfe brauchen und sich einfach nur nicht trauen oder vielleicht im Schlimmer nur motorisch einfach nicht fähig sind, irgendwo hinzukommen.
Ja. Ich muss gerade auch überlegen, das Thema von Isolation und Vereinsamung etc. ist ja in gewisser Weise auch ein Ergebnis von einer stark industrialisierten, individualisierten Gesellschaft, wo auch die Familienstrukturen sich total verändert haben. Und da war quasi das wurde nicht mitgedacht. Ja, was ist denn eigentlich mit den alten Menschen dann? Wenn die nicht mehr mit in der Familie betreut werden. Ich glaube, in den meisten Regionen der Welt, wo man vielleicht auch mehr in kollektivistischen, gemeinschaftsorientierten Systemen lebt, passiert da die Betreuung innerhalb der Familie. Da würde man gar nicht auf die Idee kommen, vielleicht an so familienersetzende Systeme zu denken. Und ja.
Gut und schlecht, weil das natürlich auch immer bedeutet, es gibt eine Person, die sich kümmert. Und
das stimmt.
Meistens ist es die Frau.
Das stimmt. Die Care-Arbeit also, fällt viel auf die Frauen zurück. Ja.
Also es ist beides. Also ich war gerade in China eingeladen, genau wegen dieses Problems. Also als eine Pflegeschule aus China hat sich an unsere Pflegeschule gewandt und gesagt, schicken Sie uns mal jemand, der was über Altenpflege erzählt, weil das wird jetzt hier zum Problem. Weil genau das da eben auch passiert.
Dass sie sich Richtung Individualismus sozusagen
weil alle arbeiten,
oder?
Weil Männer und Frauen arbeiten sollen und zwar meistens in den größeren Städten und die Eltern zu Hause bleiben und ja, Unterstützung brauchen. Jetzt habe ich die erste Frage vergessen, Riab.
Ich habe nur, genau, das war so ein Gedanke von, ist das nicht ein Ergebnis von, also auch diese Isolation und so weiter, ob das nicht ein Ergebnis auch ist von einer Gesellschaftsstruktur, die sich in den letzten Jahrzehnten extremst gewandelt hat.
Ja, aber da möchte ich, möchte ich nur eins dazu sagen, ich hoffe, das passt jetzt, weil ich finde, wir haben ja über dieses alles, also über deine Begegnung auch in der Altenpflege und über die tollen Erlebnisse, die ich habe, weil ich schon das Gefühl habe, dass das was ist, wo ein großes Bedürfnis ist, diese Begegnungen, die wahrhaften Begegnungen das in Beziehung. Und das ist eben auch, also ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen mit Großeltern und Großtante und die waren da, die waren immer da. Und ich merke an meinen Kindern, wo das nimmer so ist, dass denen auch was fehlt. Und ich kann es jetzt nur von meinem kleinen Kreis sagen, aber ich sehe schon auch, dass andere auch dieses Bedürfnis haben nach Begegnung. Und das heißt, ja, das ist so. Wir haben weniger... wir haben individuellere Lebensgeschichten, aber auch eine große Sehnsucht nach solchen Begegnungen. Also glaube ich ganz fest daran, dass wenn wir demenzfreundlicher werden vielleicht oder altenfreundlicher, wie man das nennen mag, dass wir alle davon profitieren.
Ja, absolut. Ich muss gerade auch an so Ideen von Mehrgenerationenhäuser oder sowas denken, wo irgendwie im Erdgeschoss ein Kindergarten ist und oben ist ein Altenheim und das halt auf diese Weise so eine natürliche Begegnung passiert und ein, ja, letztendlich begegnen. Da soll ja nicht viel, viel mehr passieren. Da muss man jetzt nicht irgendwie große Ziele. Es kann dann dazu kommen, dass es dann auch gemeinsame Angebote und so weiter, dass es zu sowas kommt, aber an sich überhaupt diese Nähe, Sichtbarkeit, ich glaube auch Sichtbarkeit von alten Menschen ist wichtig in den Stadtteilen.
Ja.
Ja, das ist super spannend. Eine Sache, die ich noch, oder zwei Sachen, ich hätte noch zwei Fragen. Die eine ist, was glaube ich spannend ist für die Personen, die jetzt auch gerade zuhören und denken, auch das hört sich alles, ich sehe mich da irgendwie so ein bisschen drin. Könntest du vielleicht mal beschreiben, wie so der Alltag aussieht, wenn man in der Altenhilfe arbeitet, was so Hauptaufgaben sind, was sind so Kompetenzen? Also wir haben ja jetzt schon ganz viel auch über Kompetenzen gesprochen eigentlich, aber wie kann man sich so einen Alltag vorstellen?
Also die Möglichkeit in der Altenhilfe oder Altenpflege zu arbeiten für Heilpädagogin ist in der sozialen Betreuung. Das wird finanziert, also da stehen wir in dem Katalog mit drin. Und das muss ja, ist ja immer wichtig, dass es refinanziert von den Krankenkassen wird. Also man kann als Heilpädagoge eigentlich in ganz Deutschland in der sozialen Betreuung arbeiten. Und wie sieht das aus? Das kann unterschiedlich sein. Klassischerweise ist es so, dass es Gruppenangebote gibt und individuelle Angebote. Ich habe ja einige Kolleginnen, also ich habe eine, die hat sich spezialisiert, die macht basale Stimulation nur bei sozusagen weit fortgeschrittener Demenz oder Menschen in der letzten Lebensphase. Also dann gibt's natürlich diese Gruppenangebote. Es gibt eine, die arbeitet mit Tieren, also die arbeitet mit alten Menschen und Tieren auch im Pflegeheim. Also das hängt sehr von der Offenheit auch dieser Heimleitung ab oder wie man da arbeitet. Aber man bewegt sich so halt ja in dieser Betreuungsgruppe. Das sind ja meistens viele.
Okay, also das Stichwort ist Sozialbetreuung. Das ist
Genau.
der Weg oder die Tür, wo wir als Heilpädagoginnen in diesem Bereich arbeiten
Es gibt
können.
da immer mal wieder sehr mutige Frauen und Männer, die sich selbstständig machen und wo ihr auch mitkriegt, die haben da durchaus Erfolg. Also ich kenne eine Kollegin, die hat sich als Palliativbegleitung auch weiterbilden lassen. Die macht das als Selbstständige. Das heißt, da ist man halt dann ein bisschen davon abhängig, dass das finanziert wird, weil es gibt da eigentlich keine Gelder dafür. Es gäbe noch eine Möglichkeit, wobei das so, also es gibt den Paragraph 45a, das heißt, das kriegen Leute, die zu Hause sind, also Geld für ambulante Leistungen kriegen, also ambulante
Welches
Krankenpflege, aber eben auch
Sozialgesetzbuch, Sandra? In welchem sind
SGB
wir?
11.
11, okay, gut, weil das war mir nicht klar.
Und das könnten auch Heilpädagogen, das ist aber nicht besonders gut bezahlt. Also ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, weil ich finde schon, wir machen tolle Arbeit und die sollte monetär
Ja,
wertgeschätzt werden. Also das
absolut.
gäbe es schon, aber ja.
Okay, Jan, du hattest noch eine Frage oder hattest du sie schon
Ja, noch eine zweite Frage
gestellt?
wäre, was sind so, also weil du ja auch lehrst in der Pflegeschule, was sind so Kernkompetenzen, die da eine Rolle spielen? Ich erinnere mich daran, dass eine Kollegin von mir, Patricia Tolle, die auch zur Demenz gearbeitet hat, die hat mal gesagt, und da war ich noch Studierende, die hat gesagt, bei Demenz ist es zwar so, dass es zu kognitiven Einschränkungen kommt, aber dass die Emotionen ja immer noch genauso, also das limbische System, emotionale System und so weiter, immer noch genauso aktiv ist wie vorher auch, nur halt nicht mehr, also man hat genauso Angst wie vorher auch, nur kann man das nicht mehr so gut sich beruhigen selber oder hat nicht mehr diese Strategien oder Kompetenzen, die man vorher hatte, vielleicht, um sich zu beruhigen. Und da hat das bei mir so, das war so ein Aha-Effekt, dass ich mir jetzt vorstellen konnte, wie das sein muss, auch ja, an Demenz zu erkranken. Gibt es solche Sachen auch, die du, also so, wo du jetzt sagen würdest, das ist wirklich ganz wichtig, das muss man wissen und das muss man so ein bisschen, wir haben schon über die Biografie gesprochen, das war auch so ein Punkt.
Also grundsätzlich ist ja eine Kernkompetenz also dieses in Beziehung gehen, sich einlassen, und das würde ich jetzt schon mal sagen. Also das
Ja.
Beispiel, das ich vorher erzählt habe, ich bin ganz aufgeregt, Und so, ja, es ist wirklich aufregend gerade. Ich bin auch ganz, was ist hier los? Also das, ja, mitschwingen.
Ja.
Und das Resonanz, ist auch die,
ja.
Ja. Und es reicht ja oft dann schon. Also, okay, jetzt ist jemand, das ist ja was, was die auch nicht gewohnt hat. Ah, da ist jemand, der, oh, ich bin nicht mehr allein. Ich muss jetzt hier nicht mehr alles hier regeln oder allein schultern. Ja. Und das ist die Basis der Validation, eine der wichtigsten Methoden, würde ich jetzt sagen, in der Begleitung von Menschen mit Demenz, wo es genau darum geht. Also dieses, ja, ich verstehe schon, dass sie jetzt aufgeregt sind, weil da draußen ist ein Riesenlärm. Ja? Mhm. Wer weiß, was da draußen passiert.
Ich kann mich auch erinnern, dass ich habe mich auch mit diesem Ansatz von Validation in dieser Zeit auseinandergesetzt und war so dankbar dafür, weil das mir wirklich sowas an die Hand gegeben hat. Wenn die Dame, die ich betreut habe, gesagt hat, ich muss jetzt meine Tochter vom Kindergarten abholen, ich muss meine Tochter vom Kindergarten, und in dieser Not, dass ich dann nicht sowas sage, ach so ein Quatsch, ihre Tochter ist doch längst erwachsen und sie müssen sie jetzt wirklich nicht vom Kindergarten, also dass ich da nicht in den Widerstand gehe und irgendwie auf die Kopfebene und sage, nein, schauen Sie mal, wir haben das Jahr 2000 sowieso, sondern zu sagen, ach, sie vermissen ihre Tochter oder sie müssen gerade an ihre Tochter denken. Also, dass ich das Emotionale davon aufgreife. Ich muss es nicht verstärken, aber das Emotionale davon aufgreifen und damit, bis das sich widerlegt. Und das ist so spannend, weil wenn man in den Widerstand geht, dann flippen die Leute eher aus, weil die fühlen sich ja dann nicht gesehen in dieser Not.
Geht ja uns genauso. Also,
ja, das ist rein menschlich.
Ich habe wirklich jetzt gerade ein ganz dringendes Problem und der versteht überhaupt nichts und dreht mir nur dagegen. Natürlich, dann mache ich noch mehr Terror, weil der muss mich doch verstehen.
Ja.
Und was oft dann passiert, ist, dass die, also nur vielleicht ein Beispiel, eine Dame sitzt am Gang und weint und sagt, oh Gott, das ist, ich habe so Heimweh, das ist so furchtbar. Und ich setze mich zu ihr und sage, ja, Heimweh, das ist furchtbar, ich kenne das auch. Da muss man immer dran denken und dann fühlt man sich so verloren. Und dann sagt sie irgendwann, also hat eine Weile gedauert, haben wir beide ein bisschen bedauert und hat gesagt, aber hilft ja nichts.
Hilft ja nichts.
Ja, genau. Also sie hat mir den Impuls dann gegeben, okay, ja, jetzt ist auch schon wieder gut mit Heimweh.
Ja. Schön. Es gibt, das schön. Muss ich da erzählen, weil das wirklich, also das sind, weil da diese Schnittstelle zwischen so auch zu behindertenpädagogischen Kompetenzen ist. Es gab immer bei uns im Studium, ich habe ja in Bremen bei Wolfgang Janssen studiert, der hat immer eine Geschichte erzählt. Die war von einem Kommilitonen, der ist als studentische Aushilfe mit einer Person mit einer sogenannten geistigen Behinderung in ein großes Kaufhaus gegangen. Und dann kam es zu einer Reizüberflutung und dieser Mann hat sich auf den Boden geschmissen, hat angefangen zu schreien und wollte nicht mehr aufstehen. Und dann hat er selber sich auch auf den Boden neben ihn geschmissen und hat auch angefangen so ein bisschen zu schreien und so. Und dann ist der Mann aufgestanden und hat gesagt, komm, wir gehen hier raus, wir verschwinden hier. Das finde ich, das ist auch so. Also man kann sich auch darauf verlassen, dass wenn man sowas macht, also zumindest das probieren, dass dann da auch was entsteht, ne? Also zwischen zwei Leuten.
Ja.
Ja.
Ehrlich.
Ja, das ist übrigens auch noch was man so eine Offenheit, das ist, habe ich auf jeden Fall an der Fachakademie auch gelernt, so eine Offenheit, sich darauf einzulassen, eben da mitzumachen oder mitzufühlen und vielleicht mal Dinge in den Kopf auszuschalten und so aus dem Bauch raus Dinge zu machen.
Ja.
Und man braucht ein bisschen Mut dazu. Ja.
Ich möchte noch einen Aspekt platzieren, weil der auch in meinem Kopf die ganze Zeit rumschwirrt und wir jetzt leider nicht mehr so viel Zeit haben, aber vielleicht reicht da eine Aussage, Sandra, wenn du dazu was eine Erfahrung hast. Also wir haben ja einmal gesprochen über Menschen mit Behinderung, die altern, was heilpädagogisch total relevant ist. Und was mir auch kommt, ist das Thema migrantische Vielfalt auch in der Altenhilfe, wo ich auch zunehmend wahrnehme, dass da der Bedarf groß ist, auch nach, also Thema Vielfaltsensibilität, Kultur-, Kontextsensibilität, und dass da auch ein enormer Bedarf ist und dass aber die Personengruppe von zugewanderten Menschen, die jetzt in erster, sogar schon die zweite Generation, auch jetzt in diese Lebensphase kommen und wo die Angebotsstrukturen aber nicht ganz angepasst sind an diese Lebensrealitäten. Hast du dazu auch eine Erfahrung oder eine Beobachtung?
Ich kann jetzt von dem Kreis hier in Regensburg versuchen, wir das jetzt schon länger mit der türkischen Gemeinschaft, die aber sehr unter sich bleiben und viel in der Familie regeln wollen, kann ich jetzt nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall so. Es gibt ein extra Projekt von der Alzheimer-Gesellschaft zu dem Thema, das das sehr gut gelungen ist, aber man braucht auf jeden Fall viel Energie und Geduld, weil es nochmal, also gerade jetzt da, glaube ich, noch viel schambehafteter ist. Also nur meine Einschätzung.
Ja. Also ist das auch eine Vertrauensarbeit, glaube ich. Also auch Vertrauen in die Strukturen.
Und also ich kann das total nachvollziehen, dass man, wenn man eh schon, also ich habe ja selber 3 Jahre in Frankreich gelebt und wenn jede Amts, also wenn ich gewusst habe, ich muss irgendwo hin auf ein Amt, um Gottes Willen, ich habe schon 3 Tage vorher nicht mehr geschlafen, weil ich dachte, oh Gott, das verstehe ich nicht. Und natürlich ist da noch viel höhere Schwellenangst, das ist irgendwas Offizielles und jetzt muss ich mich da öffnen und ein Aspekt. Ich denke, es gibt noch viele, viel mehr Aspekte, die da mitspielen. Und ich finde es nachvollziehbar auch. Und ja, da müsste noch mehr geschehen, sicher. Okay. Und bei russischstämmigen empfinde ich es auch ein bisschen so, das ist auch so ein bisschen abgeschlossen und bleibt in der Familie. Und es gibt hier, und glaube in vielen Städten, eigene Pflegedienste, wo viele einfach russischsprachige Pflegekräfte arbeiten, die halt dann die anfahren. Ja. Übrigens auch für die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas gibt's auch, hat es ja auch einen extra Pflegedienst gegeben, weil die vielleicht ist das eine gute Lösung.
Ich denke mir, das ist vielleicht eine gute Übergangslösung, bis wir hinkommen, die Bedarfe wirklich zu verstehen. Also weil ich glaube, das entsteht ja nicht aus dem Nichts, dass die Menschen sich selbst organisieren, sondern ich vermute schon, dass in gewisser Weise auch Vielfaltskompetenz in den standardisierten Strukturen nochmal ausgeweitet werden darf und die Kenntnis über verschiedene Lebensrealitäten und was es da braucht, was bedeutet Altern dort, was ist da wichtig und so weiter.
Wir haben, ich weiß nicht, ob die Zeit schon überschritten ist, wir haben eine in der Türkei geborene in unserer Max-Gruppe gehabt. Und das fand ich super spannend. Die hat auch ganz viel erzählt dann, wollte aber dann irgendwie nicht mehr kommen. Also ich glaube, in der Demenz würde ich mir zutrauen, dass das gar nicht mehr so relevant ist, wenn es jetzt nicht um Sprache geht, weil ich kann leider kein Türkisch. Also ich glaube, da ist die Begegnung einfach auf ganz einer anderen Ebene und das würde ich mir durchaus zutrauen, dass ich das hinkriege, auch das, ohne Worte. Aber
das traue ich dir auch zu, Sandra, wie ich jetzt gehört habe, ich glaube, deine Haltung war sehr, sehr spürbar heute. Das war wirklich, ich bin sehr dankbar und sehr berührt von dem Gespräch. Es ist noch nicht ganz vorbei.
Genau, es ist noch nicht ganz vorbei, aber ich fand auch, ich konnte jetzt ganz viel mitnehmen aus dem Gespräch und wir haben jetzt immer noch so einen lockeren, in Anführungsstrichen, Abschluss. Für uns locker, für die Gästin an der Stelle vielleicht nicht, weil wir haben das A- und B-Spiel immer am Ende noch. Das heißt, wir stellen eine Frage und dann hast du die Möglichkeit mit A oder B zu antworten. Also wir nennen dir 2 Begriffe und du hast die Möglichkeit mit A oder B zu antworten. Und wir fragen abwechselnd. Riab, willst du beginnen vielleicht?
Ich beginne mal mit was Ernsterem. Jetzt alles auf deinen Bereich bezogen. Was würdest du sagen, braucht es mehr? Forschung oder politische Arbeit?
Politische Arbeit.
Gute Frage. In der Arbeit, was ist wichtiger, finde ich hier auch nochmal besonders, Parteinahme oder Selbstbestimmung?
Parteinahme.
Hund oder Katze, Sandra?
Eher Katze.
Okay.
Der Blick aufs Individuum oder der Blick auf das System?
Individuum.
Ich habe vergessen zu sagen, du hast immer auch ein Veto. Also du kannst auch an einer Stelle sagen...
Ah, jetzt.
Hast du scheinbar nicht so gebraucht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du da sehr... Gut, letzte Frage. Wir machen das nicht so schwer. Nutella mit Butter oder ohne?
Oh, ohne.
Oh nein, das war die falsche Antwort.
Also ich esse gar kein Nutella, aber wenn dann ohne.
Aber wenn dann ohne, okay.
Ja, ist das sehr wichtig.
Ja,
Ja.
genauso wie dir Mayo wichtig ist, Jan.
Ja. Genau.
Ja, super. Hast du noch eine Empfehlung für uns, Sandra? Irgendwas, ein Film, ein Musikstück, ein Buch, eine Ausstellung, kann auch mit der Heilpädagogik zu tun haben, muss nicht, als Inspiration.
Zwei Filme, die ich in jedem Unterricht zeige. Es ist eine Mitgefühl. Geht es um eine Einrichtung in Dänemark, die genauso ist, wie ich mir das wünsche, auch für hier wünschen würde. Und Vergiss mein Licht. Begleiten David Sieviking mit seiner Mama, die an Demenz erkrankt ist. Ja, sehr
Okay.
ehrlich und sehr berührend.
Schön.
Schön. Ich musste
Ja,
an
es hört sich
Honig im
toll.
Kopf denken. Als du gesagt hast, zwei Filme, dachte ich, da kommt Honig im Kopf.
Nee.
Aber da bist du, es gehört nicht auf deiner Top-Liste.
Nee.
Okay. Sehr schön. Ja, vielen Dank nochmal an dich, Sandra. Ich habe es sehr genossen und wir haben ein bisschen überzogen.
Aber die Zeit ist auch geflogen. Das war
Ach,
nicht unsere Schuld.
total,
Das ist,
total.
ging einfach viel zu schnell.
Ich würde sagen, das war ein krönender Abschluss, Jan, oder?
Das
Für
war ein
unsere
super Abschluss.
Staffel.
Ganz toll.
Sehr, sehr
Ja.
schön. Ich hoffe, es war auch für dich ganz angenehm, Sandra, das
Ja,
Gespräch. Ja.
war auch total schnell.
Okay, ja, das Ende unserer heutigen Folge ist gekommen. Das Ende der zweiten Staffel Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Ideen vielleicht für eine weitere Staffel, Kritik, Fragen oder was auch immer habt, dann schickt diese uns doch bitte an podcast@bhponline.de. Macht's gut.
Macht's
Tschüss.
gut, ciao, tschüss.
Tschüss.